ARD Sounds.
Ich sag mal so, wie oft hört man von einem Multimillionär, der 90% seines Vermögens abgibt und offen darüber redet, was stinkreich sein aus ihm gemacht hat? Nicht oft, genau. Denn das ist es ja. Geld spielt eine so große Rolle in unserem Leben, wir reden aber nie drüber. Wir sind ständig davon umgeben, tun aber in Beziehungen so, als wäre es gar nicht da. Geld regiert die Welt, heißt es immer. Und es durchdringt auch unsere Psyche. Sehnsüchte und Wünsche sind damit verknüpft und oft auch Ängste. Der Ex-Millionär Sebastian Klein sagt, Geld kann die Gesellschaft zerstören. Aber man kann damit auch viel Gutes bewirken. Geld ist ein mächtiges Werkzeug. Und seid ehrlich, wie viele von euch hätten in dem Moment, an dem ihr so reich wart wie noch nie, einen Großteil davon weggegeben? Reichtum, für Sebastian Klein war das die ultimative Prüfung. Und jetzt erzählt er, wie es ihn verändert hat. Hallihallo, Hallöchen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Die Lösung. Heute hört ihr mich, ich bin Sophia und Journalistin. Und mir gegenüber sitzt Sina.
Und ich bin Psychotherapeut. Hallo auch von mir. Schön, dass ihr dabei seid.
Schön, dass auch du hier bist.
Danke.
Bevor wir so richtig einsteigen ins Thema, hören wir noch eine Sprachnotiz rein, die uns eine Zuhörerin geschickt hat, und zwar Veronika.
Hallo, liebes Lösungsteam. Ich höre euch noch gar nicht so lange und will aber auf jeden Fall sagen, dass ich euren Podcast ganz, ganz toll finde und vor allem einfach mag, euren Stimmen zuzuhören. Also deswegen habe ich euch auch 5 Sterne gegeben und finde einfach ganz toll, was ihr macht.
Ja, so möchte ich bitte jeden Tag zur Arbeit kommen, dass mir einmal jemand so ein Kompliment gibt.
Ja, Gott, ist das schön. Also vielen, vielen lieben Dank. Und ja, vielleicht auch an euch, dass ihr das wisst, eure Nachrichten, eure Kommentare und so, die kommen wirklich bei uns an. Mhm. Wir lesen, freuen, heulen vielleicht auch mal darüber, in den meisten Fällen. Ja, freuen wir uns sehr darüber.
Und wir sind natürlich nicht nur offen für Lob, sondern auch für Kritik und Themenvorschläge. Scheut euch da nicht, uns eine Nachricht zu schicken, uns zu schreiben. Ihr findet die ganzen Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes. So, jetzt geht's ans Eingemachte. Wir sprechen heute über Geld. Und das ist ja was man eigentlich nicht so macht. Über Geld spricht man nicht. Ich bin damit aufgewachsen. Ich finde es aber irgendwie schon blöd.
Ja, wenn man dahinter schaut, steckt da meistens eine Angst dahinter. Also eine Angst vor Neid und noch viel mehr vor Missgunst. Und das ist schade, weil eigentlich die Mehrheit der Menschen davon profitieren kann, wenn mehr über Geld gesprochen wird. Und ich habe zumindest aber den Eindruck, dass in unseren Generationen, ja, also unter Freunden, Freundinnen, es immer normaler wird, konkret über Geld auch zu sprechen. Also dort, wo man wirklich keine Missgunst erwartet, sondern hoffentlich stattdessen eine Motivation schafft. Ja, irgendwie so, ja, vielleicht sollte ich auch mehr verlangen für das, was ich tue.
Also ich kenne das schon auch so unter einem Kreis von so selbstständig arbeitenden Leuten, dass man sich so gegenseitig drüber austauscht, was man verdient. Aber vor allem kommt das aus so einem Impuls heraus, Ungerechtigkeiten zu vermeiden. Mhm. Also gerade wenn man auch so bedenkt, dass Frauen oft sehr viel weniger verdienen als Männer, jetzt nur als ein Beispiel, dann finde ich es wahnsinnig wichtig, sich auszutauschen, damit überhaupt sowas festgestellt werden kann. Ich glaube, oft schützt da nämlich so ein Schweigen vor allem auch die Chefetagen.
Absolut, ja, genau. Es nützt halt den wenigen. Und genau das sieht Sebastian Klein auch so. Der ist ein guter Freund von mir. Ich habe früher mal in einem Unternehmen von ihm gearbeitet. Da war er mein Chef zunächst. Mhm. Und jetzt habe ich ihn gefragt, ob er nicht Lust hat, seine Geschichte bei Die Lösung zu erzählen, weil es eine wahnsinnig interessante Geschichte ist.
Mhm. Und da konnte er bei dir natürlich nicht Nein sagen.
Er erzählt die Geschichte auch gerne selbst. Er steht in der Öffentlichkeit damit. Er hat ja auch schon geschrieben und so dazu. Und seine Message, also das, was er sagt, ist, dass nicht nur Geld ungleich verteilt ist, sondern auch das Wissen über Geld.
Ich glaube, die meisten Menschen haben überhaupt keine Ahnung von Geld. Sie wissen nicht, wo es herkommt und wie es funktioniert, obwohl sie jeden Tag damit agieren und sich ständig darüber beschweren und alles daran hängt.
Aber Sebastian, der kennt sich richtig gut mit Geld aus. Er weiß, wie es ist, wenn man nicht genug hat und unbedingt mehr haben will. Er weiß aber auch, was man tun muss, damit das gelingt. Das klingt hier jetzt wie so ein Versprechen, ne? Toll an meinem Coaching.
Ja, in dieser Folge erfahrt ihr, wie ihr so reich werdet, wie Sebastian es einmal war.
Zumindest erfahrt ihr vielleicht, wie es bei ihm funktioniert hat. Er weiß nämlich, wie es sich dann anfühlt, so richtig reich zu sein. Kleiner Spoiler, für ihn gar nicht mal so gut. Sebastian ist im Allgäu aufgewachsen, da wo auch ich aufgewachsen bin übrigens, in Verhältnissen, die schon eher privilegiert sind. Das wird ihm allerdings erst später im Leben bewusst.
Mein Vater hat sehr gut verdient und es war sicherlich immer mehr als genug Geld da, aber meine Großeltern waren extrem sparsam, meine Eltern waren auch, als ich aufgewachsen bin, sehr sparsam, weshalb ich als Kind und Jugendlicher immer eher das Gefühl hatte, oh, ich habe viel zu wenig Geld und hätte gerne mehr Taschengeld und würde mir gerne mehr Sachen kaufen und so weiter.
Also das, was Sebastian da erzählt, das ist ja auch ganz typisch. Also viele haben hier dieses Sparsamkeitsding mitbekommen von den Eltern oder eben Großeltern, die noch Kriegserfahrungen mitgemacht hatten und deswegen ganz andere materielle Ängste hatten als die Generation, ja, von uns selber oder vielleicht unsere Eltern, die da schon ein bisschen später gekommen sind. Also diese sparsame, vorsichtige Einstellung, die hat sich in den Familien oft gehalten, ganz egal, wie viel Wohlstand dann irgendwann tatsächlich da war.
Ich kenne es tatsächlich auch so aus meinem Großelternhaus, sage ich mal.
Ah ja, schon.
Dass sie auch so wahnsinnig sparsam waren, obwohl sie vielleicht genug hatten auf jeden Fall. Für mich war Geld schon auch immer ein großes Thema, weil meine Mama, die war alleinerziehend und ich meine, die ist verbeamtet jetzt und war das dann auch relativ schnell. Das heißt, eigentlich war sie schon irgendwie abgesichert. Trotzdem hat sie ihr Referendariat, also die Lehrerausbildung, sage ich mal, an der Schule, die hat sie verzögert gemacht, als sie schon alleine war. Das heißt, da hatten wir nicht viel Geld, da hat sie einfach viel getragen in dieser Familie und dadurch auch krasse Existenzängste, die sie auch ein bisschen an mich weitergegeben hat. Obwohl ich jetzt halt irgendwie mehrere sichere Jobs habe und gut verdiene und so, dass ich mir schwer tue, zum Beispiel Jobs abzulehnen oder mir schwer damit tue, drauf zu vertrauen, dass es auch so bleibt.
Ja.
Und ja, also ich glaube, das hat mich schon nachhaltig irgendwie geprägt, dieses Gefühl, dass man auf jeden Fall drauf guckt und so ein bisschen geprägt ist von Angst oder Unsicherheit.
Ja, nicht nur dich, das ist total nachvollziehbar, wie man als Kind das Thema Geld in der Familie erlebt hat und wie darüber gesprochen wird, das nimmt man einfach sehr lange mit. Mhm. Also dieses über Geld spricht man nicht oder auch so Sachen wie, also auf der anderen Seite, Geld verdirbt den Charakter, ja, solche Glaubenssätze, die prägen uns, entscheiden halt mit, ob wir später eher sparsam oder eher verschwenderisch mit unserem eigenen Geld umgehen. Und diese Kindheitserfahrungen, die beeinflussen nicht nur den Umgang mit Geld, sondern auch ganz stark die Identität und den Selbstwert. Also vor allem, wenn ich als Kind mit sozialen Unterschieden konfrontiert bin. Also wenn zum Beispiel die Familie von nebenan deutlich wohlhabender gewesen ist als meine und wenn ich das vielleicht ungerecht fand oder wenn ich mich dann für die eigene Familie geschämt habe, ja, dann hinterlässt es ganz, ganz tiefe Spuren weit über den Umgang mit Geld hinaus.
Wir haben übrigens auch eine Folge zu Armut gemacht und wie Armut sich auf die Psyche auswirken kann. Die verlinken wir euch auch mal in den Shownotes. Sebastian sagt, für ihn war Geld immer mit der Idee von Freiheit verbunden. Mehr Geld heißt, ich kann mehr Dinge machen, die Spaß machen und mir mehr coole Sachen kaufen. Nach dem Psychologiestudium fängt er dann erstmal bei einer großen Unternehmensberatung an. Wir sind jetzt gerade so in den 2010er Jahren in Berlin. Da liegt das Einstiegsgehalt immerhin bei 70.000 plus Boni. Aber, das große Aber, es ist eine 80-Stunden-Woche und er findet die Arbeitsumgebung schrecklich und nach 15 Monaten kündigt er dann schon wieder, zeitgleich mit einem guten Freund.
Wir sind beide da rausgekommen und haben gesagt, so jetzt, na, wir hatten immer noch so dieses Zutrauen, wir sind doch irgendwie schlaue, ambitionierte junge Leute, jetzt müssen wir doch irgendwie mal auf eine Idee kommen, die uns schnell zu Millionären macht.
Geil. Wirklich dieses Selbstbewusstsein.
Selbstbild und Identität. Ne?
Sebastian hat das Gefühl, er hat nur zwei Optionen. Entweder für viel Geld arbeiten in einem Job, der keinen Spaß macht oder einen Job, der Spaß macht und sinnvoll ist, aber eben für wenig Lohn. Auf beides hat er keine Lust. Sein großes Ziel? Finanzielle Freiheit oder wie er sagt, Millionär werden.
Mir ging es vor allem darum, unabhängig zu sein. Ich habe mir so ein Leben vorgestellt, wo ich schön in Berlin wohnen kann und bei schönem Wetter wahrscheinlich den Stift fallen lasse und rausgehe, um zu paddeln oder Fahrrad zu fahren, wo ich schon auch arbeite, aber eben so on my own terms, also wo ich einfach selber entscheiden kann, was ich wann wie mache.
Sebastian und sein Freund entscheiden sich, ein Start-up zu gründen. Sie denken, das ist die Wette mit der größten Erfolgswahrscheinlichkeit, um reich zu werden. Es fehlt nur eins, die richtig gute Idee. Mit seinem Kumpel klebt er in einer Berliner Wohnung Post-its an eine Pinnwand. Abends brainstormen sie in der Kneipe weiter. Sie überlegen und überlegen, verwerfen, überlegen neu. Und dann irgendwann macht's Klick.
Und der große Plan?
Die, so lustig, so beleidigt, so random. Die ultimative Idee zum Reichtum, die soll dann sein, kühlende Halstücher. Wenn es draußen heiß ist, kannst du dir so ein Halstuch umwickeln und dann wird's kalt.
Und da haben wir halt gesehen, die kann man wahrscheinlich für 1 Euro herstellen und für 20 Euro verkaufen. Und dachten, das müssen wir doch machen. Damit werden wir bestimmt schnell reich.
Ja, das hat dann überhaupt nicht geklappt tatsächlich. Überraschung! Es ist direkt gescheitert. In Deutschland ist jetzt ein Sommer nicht unbedingt mega heiß und auch nicht saulang.
Immer noch, ja. Also bald sind sie heißer und länger vielleicht, wer weiß.
In 20 Jahren wird es dann die große Idee.
Da kommen sie wieder, die kühlen Halstücher. Mhm.
Sebastian gibt aber trotzdem nicht auf. Er hat nämlich noch eine andere Idee im Petto. Dabei geht es um eine Agentur für Urlaubsreisen ins Umland. Und parallel arbeitet er mit einem früheren Kommilitonen aus seinem Studium an etwas, das später das Unternehmen wird, das du auch kennst.
Das war dann Blinkist, ne?
Mhm. Also die große Idee war dann tatsächlich, die Inhalte von Sachbüchern kurz runterzubrechen auf Kernaussagen. Und das kann man praktisch in der App sich vorlesen lassen. Als Blinkist noch jung ist, lassen er und die anderen Gründer sich aber trotzdem nur ein geringes Gehalt auszahlen. Es haben nämlich ein paar Investoren Geld in die Firma gegeben und sie versuchen mit diesem Investorengeld so weit wie möglich zu kommen. Und es hält eben einfach länger, wenn die eigenen Gehälter so gering wie möglich sind. Allerdings reichen die 2000 Euro brutto, die Sebastian da verdient, für ihn nicht zum Leben. Er sagt, er muss sich ständig Geld leihen und ist dauernd bei seiner Dorfsparkasse aus der Heimat verschuldet.
Dann halt so ein Moment, ich habe das mit dem Dispo immer so versucht auszublenden, habe dann am Geldautomaten, wo das immer angezeigt wurde, dann immer so weggeguckt, wenn der Kontostand angezeigt wurde. Aus irgendeinem Grund hatte die Dorfsparkasse mir einen nahezu unbegrenzten Dispo eingeräumt. Vielleicht, weil auch andere Familienmitglieder bei der gleichen Sparkasse waren. Ich war halt natürlich auch in so einer Phase, gerade aus der Uni raus. Man versucht ja auch erstmal so sein Standing zu finden, sich zu beweisen im Leben und dann so als junger Mann so wenig Einkommen zu haben, dass es nicht reicht, um ordentlich zu leben, dass es auch nicht reicht, um vielleicht die Freundin mal zum Essen einzuladen. Das fand ich sehr unangenehm.
Ich kann es schon gut nachvollziehen. Ich kann mich auch noch wirklich dran erinnern, wie ich im Studium von unter 1000 Euro gelebt habe. Ich glaube, es wäre jetzt auch was anderes, weil zum Beispiel die Mieten inzwischen viel höher sind. Aber damals habe ich irgendwie unter 300 Euro für ein WG-Zimmer bezahlt. Dann kam man irgendwie zu Rande. Sebastian, muss man sagen, der ist jetzt nicht arm. Der hätte sich ja auch was bei seinen Eltern leihen können, sagt er. Das ist natürlich was anderes, wenn man weiß, so, es gibt irgendwie Sicherheitsnetze, in die ich fallen kann. Da sind Eltern da, die können mich zur Not auffangen oder so. Also man wirklich weiß, man ist komplett auf sich alleine gestellt.
Ja, das unterschätzen tatsächlich viele, vor allem die eben nicht davon betroffen sind, wie stark echte finanzielle Sorgen die Gesundheit wirklich beeinträchtigen. Also chronische Geldsorgen, die gehören in Untersuchungen zu den stärksten Stressfaktoren überhaupt. Da gibt es auch eine aktuelle Studie von 2024, die das mal ins Detail untersucht hat. Und bei den Studienteilnehmern, da löste dauernder finanzieller Druck sogar mehr Stress aus als der Tod von nahen Menschen oder eine Scheidung. Also wirklich krass.
Das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen.
Ja, und haben eben viele keine Vorstellung davon, dass das so dauerhaft belastend ist und so extrem. Und die Autoren, die weisen darauf hin, dass Geldsorgen einfach so viele unterschiedliche Lebensbereiche gleichzeitig betreffen. Ja, sie können zu Familienkonflikten führen, sie können zu sozialer Ausgrenzung im Freundeskreis führen, sie führen zu Einschränkungen in deiner Lebensführung, also bei deinen Hobbys oder was du so machen kannst und im schlimmsten Fall eben zu Hunger und Obdachlosigkeit.
Und jetzt auch mal abgesehen davon kann man sagen, Mangel an Geld kann in unserer Leistungsgesellschaft auch mit heftigen Selbstzweifeln einhergehen. Solche Selbstwertprobleme können im schlimmsten Fall Depressionen auslösen oder eben zumindest begünstigen. Und was ich krass finde, sowas belastet einen dann ja sogar körperlich. Also ich habe noch eine andere Studie gelesen, die zeigt, dass Finanzstress Herz-Kreislauf-Störungen begünstigen kann. Also schon krass, finde ich irgendwie, wenn dann immer sowas so krass sich manifestiert in dem Körper auch.
Ja, und halt in allen Lebensbereichen. Mhm. Und wie du es gerade richtig angemerkt hast, auch in der eigenen Identität.
Mhm. Ganz so schlimm ist es Gott sei Dank bei Sebastian nicht, aber sein geringes Einkommen belastet ihn trotzdem so sehr, dass er mit Anfang 30 sagt, es reicht. Er steigt bei seinem eigenen Unternehmen aus. Er macht sich dann erstmal selbstständig als Berater. Aber so richtig Kohle kriegt er erst, als er das erste Mal die Möglichkeit hat, ein paar Anteile von Blinkist an Investoren zu verkaufen. Die besitzt er noch als Mitgründer, obwohl er nicht mehr aktiv bei der Firma arbeitet.
Und ich glaube, als das Geld auf meinem Konto war, habe ich tatsächlich irgendwo einen Führungskräfte-Workshop gemacht und war dann abends so allein im Hotelzimmer und habe dann auf einmal gesehen, da ziemlich viel Geld auf dem Konto. Und war ein bisschen schade, weil ich dann auch nicht mit irgendjemandem mal anstoßen konnte. Also es hat sich wirklich sehr gut angefühlt. Ich hatte dieses Gefühl von, oh, jetzt muss ich mir endlich nie wieder hoffentlich Gedanken darüber machen, wo Geld herkommt.
In gerade einem halben Jahr ändert sich seine Situation von Geld reicht nicht zum Leben hin zu, was mache ich mit der ganzen Kohle? Sebastian kauft sich erstmal ein Rennrad, eine Musikanlage und einen teuren Anzug.
Also dann auf einmal so einen größeren sechsstelligen Betrag auf dem Konto zu haben und zu denken, das weiß ich jetzt nicht, wie ich das jemals ausgeben soll, das hat sich auch wirklich wie so ein High angefühlt, wie so ein richtiger Dopamin-Kick. Und das hat auch ein paar Wochen angehalten.
Sina?
Sophia?
Was würdest du dir kaufen?
Mit Sebastians Geld.
Ja, also wenn du jetzt auf einmal so wie er hat sich irgendwie einen Anzug, eine Anlage und ein Rennrad gekauft. Es ist so, wirklich so männer-coded. Was würdest du dir kaufen?
Ich würde mir mit Geld immer Zeit kaufen. So habe ich das schon immer gesehen. Ich habe immer in einem lustigen Taschenbuch, da stand immer drin, Zeit ist Geld, hat immer Dagobert Duck gesagt. Und für mich war es immer umgekehrt. Geld ist Zeit. Also wenn ich irgendwoher Geld bekommen habe, dachte ich mir, okay, eines Tages habe ich irgendwann dann Zeit, wo ich eigentlich arbeiten müsste.
Mhm. Ja, also mein erster Gedanke wäre auch, dass sie mir einen Urlaub buchen wird.
Ja, zum Beispiel.
Ja.
Ein Lastenrad würde ich mir auch noch kaufen. So ein E-Lastenrad. Diese scheiß E-Lastenräder sind so teuer. Meine Güte. Ich verstehe das nicht, warum die so teuer sind. Das kann nicht mit rechten Dingen zugehen.
Das
ist Preisabsprachen.
Das E-Lastenrad-Kartell.
Ja, da funktioniert der Markt nicht. Um zurück zu Sebastian zu kommen. Da passiert ihm was sehr menschlich ist. Denn wir sind nun mal einfach gestrickt. Wir gewöhnen uns schnell an solche Highs und dann wollen wir immer mehr davon.
Und was ich dann aber auch gemerkt habe, ist, dass die meisten Drogen, würde ich sagen, der erste Kick ist der beste und danach wird es immer schlechter. Und genauso kam es mir da auch vor. Jetzt kann man irgendwie dann dem Geld hinterherrennen und wenn man es dann verzehnfacht, fühlt man sich bestimmt irgendwie gut und dann braucht man aber wieder die nächstgrößere Dosis, um wieder was zu spüren.
Ein Jahr später verkauft Sebastian nochmal Unternehmensanteile. Und das bedeutet, plötzlich ist er Millionär. Und jetzt passiert ziemlich viel in seinem Leben, was dazu führt, dass er sein Verhältnis zu Geld komplett neu definiert. Und am Ende eine Entscheidung trifft, die für Außenstehende ziemlich krass wirkt. Zu so einer Mille würde ich ehrlich gesagt auch nicht Nein sagen.
Da schließe ich mich an.
Mhm, vielleicht können wir es ja nochmal probieren. Wir kommen dann in 20 Jahren mit den kühlenden Hals.
Ja, also, Sophia, da fällt uns doch was Besseres ein. Noch,
oder? Aber der Klimawandel.
Der spielt uns in die Hände.
Sebastian erzählt ja, bei ihm hat das viele Geld erstmal dazu geführt, dass die Unsicherheit weg ist, die ihn so lang belastet hat. Erstmal cool. Sina, was sagt denn die Forschung dazu? Wie hängt Geld mit Glück zusammen?
Ja, da diskutieren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon ewig darüber. Es geht so ein bisschen hin und her. Und zwei Studien sind da besonders wegweisend gewesen. Die würde ich gerne kurz vorstellen. Nummer 1. Also lange galt die Erkenntnis aus einer Studie des Psychologen Daniel Kahnemann und des Ökonomen Angus Deaton von 2010. Die kamen zum Ergebnis, Menschen sind glücklicher, je mehr sie verdienen, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. In der Studie waren es dann so $75.000 Jahreseinkommen und danach soll Geld nicht mehr glücklicher machen.
Ja. Mhm.
Es gibt aber dann noch Studie 2 und die kam 2023 heraus, wieder von Daniel Kahnemann, aber diesmal zusammen mit dem Psychologen Matthew Killingsworth. Ich weiß nicht, ob ich den richtig ausspreche, verzeiht, wenn nicht, der vorher die Meinung vertreten hatte, doch auch bei höherem Einkommen steckt das Glücksempfinden noch weiter. Und da haben sich also zwei Forscher zusammengetan, die unterschiedliche Meinungen haben und rausfinden wollen, wer hat recht.
Ja, jetzt hast du hier die Erwartungshaltung hochgeschraubt. Wie ging's aus? Wer gewinnt?
Ja, ist einfach geile Forschung, finde ich. Sehr gut, dass sie das zusammen gemacht haben. Und beide gewinnen so ein bisschen. Muss ein bisschen einen Unterschied draus machen. Denn grundsätzlich zeigt die Studie, die meisten Menschen werden schon noch glücklicher, je mehr Geld sie verdienen. Aber nicht alle. Es ist offenbar knapp so ein Fünftel der Personen, bei denen das Glücksempfinden ab einem Jahreseinkommen von so 100.000 Dollar abflacht. Die Forscher vermuten, dass ab dem Punkt ein höheres Einkommen so erfahrenes Leid, was sonst auch noch passiert im Leben, nicht mehr lindert. Also wenn du Liebeskummer hast, Trauer, Depressionen, wenn du dann reich bist, bleibst du trotzdem unglücklich. Das Geld hilft nicht.
Wobei man vielleicht nicht vergessen darf, Geld ist ja nicht der einzige Faktor, der das Glücksempfinden beeinflusst. Jetzt hast du gerade schon Liebeskummer und so angesprochen. Das ist ja einfach ein geldunabhängiges Thema, würde ich sagen. Ja. Der wichtigste Faktor, der ist nämlich gute soziale Beziehungen. Das haben Forscher der Harvard-Uni in einer jahrzehntelangen Untersuchung herausgefunden.
Was man an der Stelle vielleicht noch ergänzen kann, Glück ist ja auch nicht einfach so eine absolute Zahl wie der Kontostand. Also es ist nicht so simpel zu erfassen. Und es hat auch noch die tückische Eigenschaft, dass es eher relativ gespürt wird. Also womit vergleiche ich mich? Was glaube ich, wie mein Leben eigentlich aussehen müsste? Wie groß ist der Abstand zwischen dem Leben, das ich führe und dem Leben, das ich mir vorstelle? Da gibt es ein spannendes Paradox, also in skandinavischen Ländern, die landen ja bei der Erhebung von Lebenszufriedenheit global gesehen immer ganz vorne. Ja? Trotzdem sind dort die Suizidraten gar nicht niedriger, sondern zum Teil sogar etwas höher als zum Beispiel bei uns in Deutschland.
Ja, also ich finde, als Erklärung kommen mir da persönlich sofort halt irgendwie das schlechte Wetter in den Kopf, die Dunkelheit, wo man denkt, okay, vielleicht bedingt das so eine Depression oder sowas.
Genau, das ist genau die Vermutung, die alle immer haben und die man eben lange einfach so akzeptiert hat, bis es halt mal untersucht worden ist. Ja? Mhm. Und das wirklich Spannende ist, das stimmt einfach nicht. Die höchsten Suizidraten in Skandinavien, die liegen eben nicht im Winter, sondern eher sogar im Sommer, wenn es überhaupt einen Peak gibt. Also genau dann, wenn alles hell ist, wenn draußen das ganze Leben stattfindet, wenn die Menschen unterwegs sind, wenn sie grillen, wenn sie feiern, wenn sie sich treffen. Und das ist psychologisch interessant. Warum ist es so? Also wenn es draußen dunkel ist und alle sich zurückziehen, da fällt das eigene Leid im Vergleich dazu nicht so auf. Aber
ja,
wenn die
klar.
Welt... Ja.
Das ist wie, wenn man Instagram aufmacht und einem geht's schlecht und dann bekommt man so vor die Nase gesetzt, wie geil es allen anderen geht und wie viel Spaß die haben und wie gut alles funktioniert, so natürlich.
Eben, der Effekt. Und der
knallt
es
richtig rein.
Der knallt schon über Instagram rein, wobei das Handy auch noch eine gewisse Distanz herstellt, aber wenn es vor deinem Fenster auch noch passiert, ja, draußen, wenn du siehst, wie das Leben wieder losgeht bei allen anderen, nur bei dir nicht, dann ist das Unglücklichsein einfach nochmal schwieriger in Gesellschaften, wo so viele andere so glücklich wirken. Aber um zurück zum Reichtum zu kommen selber, und das ist auch eben so eine Facette, die, glaube ich, jetzt nicht jeder auf dem Schirm hat, der Reichtum selbst kann auch negative Effekte haben. Also Wohlstand und Geld, die kommen mit Risiken und Nebenwirkungen.
Gutes Stichwort. Wir kommen nämlich jetzt mal wieder zurück zu Sebastian. Der hat uns nämlich auch erzählt, was für einen Sog das Geld auf ihn ausgeübt hat.
Also ich bin in diese Dynamik reingekommen, dass ich dann auf einmal das wichtig fand, mich damit zu beschäftigen, wie viel Vermögen habe ich jetzt, wie viel kann es noch werden. Ich hatte so eine große Excel-Tabelle, wo alles drin stand, was ich so an Beteiligungen, ich habe, also wie gesagt, Blink ist zwar so der wertvollste Asset, aber ich hatte dann auch halt relativ schnell in eigene andere Gründungen und andere Projekte investiert und Firmen von anderen Leuten.
Er baut zum Beispiel ein Printmagazin auf, er will verantwortungsbewussten Journalismus fördern. Und er gründet einen Fonds, der Unternehmen fördern soll, die sich für eine gute Sache einsetzen. Daran sieht man schon, dass es ihm zunehmend ein Anliegen ist, mit seinem Geld auch wirklich was Gutes zu bewirken. Gleichzeitig sitzt er aber privat stundenlang vor dem Computer und managt sein Vermögen. Und das ist ja eine ziemlich einsame und auch ich-bezogene Angelegenheit.
Es ist ja nicht jetzt irgendwie, dass ich versuche für eine Firma oder für ein Team irgendwie Umsatz zu maximieren, sondern da geht es ja nur um mich selbst. Und also ich sehe das auch bei vielen anderen, dass diese Trennung, man hat viel Geld, fragt sich vielleicht auch, ob das irgendwie fair und angemessen ist. Also verbindet sehr viele Gefühle damit, die aber alle nicht besprechbar sind, weil man das nur mit sich ausmacht. Das ist was wahnsinnig Trennendes.
Als Person, die wirklich noch nie in dieser Position war, da klingt es schon so ein bisschen absurd, muss ich sagen.
Ich kann es, ja. Ich muss doch drüber nachdenken, dass ich gerade gesagt habe, ja, Geld kommt mit Risiken und Nebenwirkungen. Wir haben ja ausführlich gesagt, dass Geld und Reichtum glücklich macht und so. Wir wollen nur auch die andere Seite, die existiert, auch mal beleuchten, weil sie spannend ist. Und manche ziehen eben aus dieser Konsequenz, dass es so die Beziehungen gefährden kann, aus dieser Angst vor Neid, Missgunst etc., die Konsequenz, ich spreche jetzt nicht mehr über das Geld. Und ich kann das schon nachvollziehen, aber das verlagert dieses spezifische Problem halt einfach nur ins Innere. Also diese Trennung, die spüre ich ja trotzdem, aber ich kann sie nur mit niemandem mehr teilen. Und vielleicht deswegen auch wählt Sebastian einen anderen Weg, damit umzugehen.
Mhm. Er nimmt sich dann vor, bei sich selbst zu beobachten, wie sich sein Verhalten und seine Gedanken ändern, seit er so viel Geld besitzt. Seine Freunde behandeln ihn zum Glück nicht anders, aber er sagt schon, dass viele Menschen ihn auf einmal als wen anders sehen. Jemanden, der ihnen potenziell Geld geben kann.
Mir ging es zum Beispiel oft so, wenn ich dann mit Leuten mich getroffen habe zum Essen oder so oder Kaffee trinken, dass ich dann immer dachte, muss ich jetzt eigentlich immer einladen? Ich habe so viel mehr Geld als die andere Person. Und also ich hatte immer so dieses Gefühl von, okay, ich muss das jetzt machen, anders wäre es ungerecht. Aber dann auch diese Frage von, ist das jetzt übergriffig? Oder ich weiß ja auch gar nicht, ob die andere Person nicht auch, kann ja auch sein, dass die eine halbe Million geerbt hat oder noch mehr. Also diese Gedanken, die ich vorher nie hatte, waren auf einmal da.
Ja, und das ist ein ganz eigenes Feld, also wie Reichtum soziale Beziehungen beeinflusst. Und was viele Wohlhabende berichten, ist diese Unsicherheit auch, mögen die Leute eigentlich mich als Person oder in Wahrheit nur mein Geld?
Mhm.
Ja? Und in Extremfällen werden manche auch super skeptisch und misstrauisch gegenüber anderen und ziehen sich dann in irgendwelche abgelegenen Anwesen zurück und meiden andere Menschen immer mehr. Und das ist dann wirklich keine beneidenswerte Situation mehr.
Sie könnten sie einfach abgeben, das Geld. Ich ja. würde mich anbieten.
Vielleicht hören sie ja zu, Sophia, und kontaktieren dich. Es gibt noch eine andere spannende Dynamik, um die vielleicht noch mit reinzunehmen. Also Reichtum bedeutet ja mehr Freiheit, mehr Optionen. Darum ging es ja auch Sebastian, hat er gesagt. Aber selbst da gibt es Kipppunkte. Mehr Optionen machen uns nicht automatisch zufriedener. Sie können uns auch einfach überfordern. Es gibt da zum Beispiel eine Studie, die wurde mit Marmelade gemacht, mit Pizza und auch mit anderen Dingen. In einem Supermarkt konnten Leute an so einem Probierstand entweder aus 6 Sorten Marmelade wählen oder aus 24 an einem anderen Tag. Und man würde denken, mehr Auswahl ist attraktiver, ist besser. Aber tatsächlich haben bei der kleineren Auswahl sehr viel mehr Leute am Ende tatsächlich probiert und ein Glas gekauft, als bei der großen Auswahl. 30% anstatt nur 3%.
Ey, das ist wie, wenn man sich so abends hinsetzt und man will einen Film gucken und man hat irgendwie 15 Scheiß-Abos für irgendwelche Streaming-Anbieter und dann verschwendet man so eine Stunde da drauf, sich irgendwie was auszusuchen. Man ist nur noch genervt, hat gar keinen Bock mehr und schaut dann am Ende einfach irgendwas. Ich lande ohne Scheiß irgendwann immer wieder bei irgendwie so öffentlich-rechtlichen irgendeine Doku, weil ich keinen Bock mehr habe.
Genau, und da bist du dann nicht glücklicher, nur weil du mehr Optionen hast. Und das kennt auch jeder andere, wenn du einen Urlaub buchen willst und dann hast du 400 Tabs offen und vergleichst alle Hotels, ja, dann bist du nicht zufriedener am Ende, sondern willst gar nicht mehr in Urlaub, weil es dich schon so hart stresst.
Mhm. Checke komplett.
Ja, und das Problem ist halt daran, wenn man so viele Optionen hat, dann suchen manche, vielleicht auch viele von uns, nicht nur nach einer passenden Option, sondern nach der besten Option.
Mhm.
Und das ist ein psychologisches Konzept. Das ist von Barry Schwartz, amerikanischer Psychologe. Der unterscheidet da Maximizer und Satisficer. Und der sagt, Maximizer, die wollen immer die beste aller Möglichkeiten finden. Und Satisficer, die greifen zu, wenn etwas gut genug ist. Nicht perfekt, aber eben passend. Und interessanterweise sind gerade die Satisficer, also die sich mit weniger zufrieden geben, oft viel zufriedener mit ihrer Entscheidung, auch rückblickend. Es ist sogar noch tragischer, weil Maximizer, also so wie in dem Konzept beschrieben, die hören oft sogar, nachdem sie sich dann letztendlich irgendwann endlich entschieden haben, hören sie nicht auf, weiterzusuchen.
Mhm.
Sie schauen dann, ob sie nicht doch was Besseres hätten finden können.
Ich finde es so ehrlich gesagt immer ein bisschen gemein, weil meistens die beste Lösung ja einfach die teuerste ist. Also.
Oh Gott, du klingst wie Leute, die ich kenne. Näher bezeichne ich es mal nicht.
Sebastian merkt jedenfalls bei sich, dass das viele Geld an sich ihn nicht außerordentlich glücklich macht. Was ihn in der Zeit am meisten beeinflusst, ist ein Buch, Kapital im 21. Jahrhundert von Thomas Piketty. Sebastian ist schockiert von den Zahlen über die Vermögensungleichheit. Und deswegen fängt er an, sich immer mehr mit Gerechtigkeitsfragen auseinanderzusetzen.
Ich habe einfach ein paar Jahre zwei Sachen gleichzeitig versucht, die sich so ein bisschen widersprochen haben. Nämlich einerseits war ich schon ein bisschen noch oft, oder ja, mal mehr, mal weniger auf diesem Trip zu sagen, jetzt habe ich viel Geld und muss mehr draus machen. Und gleichzeitig habe ich mich, wie viele Menschen, jeden Tag gefragt, Mensch, was ist eigentlich mit der Klimakrise, was ist mit der Demokratiekrise, was ist mit den ganzen Krisen, die uns hier jeden Tag so offensichtlich entgegenschreien. oder was ist denn meine Verantwortung, zur Lösung beizutragen?
Diese Ambivalenz, die spitzt sich dann für ihn immer mehr zu. Er wird nämlich immer reicher. Als eines seiner Unternehmen komplett verkauft wird, soll er 5 Millionen Euro bekommen. Sebastian ist also plötzlich kurz davor, Multimillionär zu werden. Und das große Ziel der finanziellen Freiheit, von dem er früher geträumt hatte, das ist jetzt zum Greifen nah. Aber bevor das passiert, gibt es einen Schlüsselmoment. Er gibt einem niederländischen Podcaster ein Interview.
Der mich auch so meinen Glaubenssatz erzählt hat, dass ich dachte, naja, wenn jemand sich richtig anstrengt und eine Firma gründet und dann reich wird, ein paar Millionen hat, das ist doch fair. Und er hat dann einfach nachgefragt, ist es denn wirklich fair? Ist es wirklich gerecht, dass der so viel mehr verdient als eine Krankenschwester, die auch genauso viel arbeitet und wahrscheinlich mehr Risiko trägt? Und ich habe dann in diesem Gespräch gemerkt, so, nee, ich kann es nicht erklären. Ich kann so diesen Glaubenssatz runterbeten, den man ja ständig irgendwo hört. Aber wenn ich es jetzt wirklich erklären soll, gelingt es mir nicht.
Und in diesem Moment, in dem er so kurz davor ist, so viel Geld wie noch nie in seinem Leben zu besitzen, da entscheidet er, auf einen Großteil dieses Geldes zu verzichten. Die Millionen, sie kommen nie auf seinem privaten Konto an. Sebastian steckt das Geld dann in einen Fonds, den er selbst mit aufgebaut hat und der Unternehmen fördert, die sich für eine gute Sache einsetzen. Heute hat er keinen Zugriff mehr auf dieses Geld, kann es sich also privat nicht mehr auszahlen lassen, sagt er.
Für mich war das wirklich irgendwann so ein Befreiungsschlag zu sagen, so jetzt bin ich nicht mehr Teil dieses Problems. Und für mich war das wirklich so ein wichtiger Knoten, einfach den so aufzulösen, zu sagen, so nee, jetzt habe ich das entschieden.
Ja. Es ist schon irgendwie krass, gell? Wenn man halt nicht dieses Geld hat einfach, dann wirkt das alles gugu.
Es ist monsterkrass und das finde ich das Geile an dieser Story. Sie zwingt dich quasi darüber nachzudenken, was hättest du in dem Fall getan? Ich persönlich, ich finde es einfach so wahnsinnig interessant und spannend, weil er, finde ich, eine Lösung für ein Problem gefunden hat, das uns alle betrifft, auf eine Art und Weise. Und zwar, es gibt in der Psychologie dieses Konzept von der kognitiven Dissonanz. Das bedeutet, du hast ein gewisses Bild von dir, wer du sein willst. Und wenn du dich aber anders verhältst, wenn es nicht dazu passt, dann hast du eine innere Spannung, eine Unzufriedenheit. Also zum Beispiel, du willst ein guter Freund, eine gute Freundin sein und dann zieht jemand um, den du gerne magst. Du hast aber keinen Bock zu helfen, deswegen, meine Nase läuft so, vielleicht werde ich krank, ich sollte mich nicht anstrengen. Dann hilfst du da nicht und dann bleibt da so eine innere Spannung. Du verhältst dich anders, als du eigentlich sein willst. Und heutzutage, wenn du jetzt ein Leben führst mit den Informationen, die wir alle über die Welt haben, ich habe in der Mittagspause gerade Fleisch gegessen, ja, wenn ich ein Haustier hätte und das müsste einen einzigen Tag so verbringen wie das Fleisch, das ich da gerade gegessen habe, wahrscheinlich würde ich ausrasten, da einbrechen und die verklagen. Das heißt, das, was ich eigentlich sein will, ein guter Mensch, ein gerechter Mensch, ein guter Freund, das passt in vielen Momenten in meinem Leben nicht zu dem, was ich tue. Und ich behaupte, dass da diese kognitive Dissonanz heutzutage auf einem ganz neuen Level ist, dass wir eine Art globaler kognitiver Dissonanz haben, weil es gar nicht mehr geht, ein Leben zu führen, in dem du nicht irgendwie auf Kosten anderer Menschen auf diesem Planeten, auf Kosten des Klimas, auf Kosten der Umwelt lebst.
Was du hier eigentlich gerade aufmachst, ist so ein großer linker Debattenpunkt tatsächlich, ja. Weil man immer sagt, also ich bin Vegetarierin geworden vor 15 Jahren, weil ich dachte, das ist das Richtige, das zu machen. Das schützt das Klima, das schützt die Tiere. Inzwischen weiß ich aber, okay, das ist irgendwie so eine individuelle Konsumkritik, die wird das große System, in dem wir leben, nicht ändern. Ich werde alleine die Massentierhaltung nicht beenden. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was hat es denn jetzt überhaupt für einen Sinn, dass ich das nur für mich mache?
Genau, das ist also die politische Ebene des Arguments. Bei mir jetzt die psychologische Ebene davon, weil das wäre Schritt 1, mit kognitiver Dissonanz umzugehen, das Verhalten zu verändern.
Ja.
Also du hast entschieden, okay, du bist Vegetarierin. Auf dieser globalen Ebene, wie du es gerade beschrieben hast, hilft nicht. Das Problem bleibt trotzdem bestehen. Das heißt, die Spannung ist immer noch da. Also Weg 1 hilft nicht. Weg 2 bei kognitiver Dissonanz ist einfach die Augen davor zu verschließen. Die Spannung ist kurzfristig weg, langfristig bleibt sie. Weg 3 ist, ich rede mir die Welt schön. Und auf diese globale kognitive Dissonanz bezogen würde es heißen, ach du, ja, der Markt, der regelt das schon. Und wenn alle sich so anstrengen wie ich, dann wird ja die Welt insgesamt besser und dann finden wir Probleme für alle Lösungen. Deswegen ist es schon okay, dass ich den Lamborghini fahre, weil das dann die anderen motiviert, dass sie sich auch so anstrengen wie ich. Also das ist so eine Rationalisierung, die auch kurzfristig hilft. Aber langfristig durch immer mehr teure Uhren und Lamborghinis und vielleicht auch noch Alkohol und Drogen irgendwie befriedigt werden muss, weil die Anspannung dahinter bleibt. Und um zurück zu Sebastian zu kommen, der hat, glaube ich, obwohl das vielleicht gar nicht seine Absicht war, sich ein Stück weit mehr von dieser kognitiven Dissonanz lösen können als wir, weil er etwas getan hat in einem Ausmaß, was viele andere nicht über sich gebracht hätten.
Mhm. Sebastian beschreibt es jedenfalls als Erleichterung, als eine Art Befreiungsschlag, als er sich dann von seinem Geld löst.
Und ich glaube, das, was da jetzt entstanden ist für mich, dass ich auch eine öffentliche Stimme habe und mit zur Meinungsbildung beitragen kann, ist ja auch was, was kann man sich eigentlich nicht kaufen. Und das ist für mich im Zweifelsfall mehr wert, als jetzt auf diesem Geld zu sitzen und echt zu sein. Und ich habe das auch von anderen schon gehört, dass dieses Loslassen von Geld eigentlich immer dazu führt, dass man was anderes bekommt, was vielleicht sogar mehr wert ist.
Als Sebastian dann öffentlich auf LinkedIn erklärt, warum er sich von 90% seines Vermögens trennt, hat sich so richtig sein Leben verändert. Er kriegt Interviewanfragen, Radio, Fernsehen, Podcast, Zeitung. Auf LinkedIn schreiben ihm einfach unfassbar viele Menschen.
Und habe dann auf einmal in der Inbox gesehen, wie die Nachricht, an der ich gerade schreibe, irgendwo verschwindet, wo ich sie nie wieder finden werde, weil halt wirklich jede Sekunde 10 Nachrichten reingekommen sind. Also wir haben 2000 Leute in dieser Woche, glaube ich, direkt Nachrichten geschickt.
2000 Leute.
Auch darum beneide ich ihn nicht.
Ich weiß nicht, ich habe ja auch ein relativ großes Instagram-Profil, aber ich weiß nicht, ob mir jemals schon mal so viele Leute geschrieben haben. Insgesamt.
Also mir in meinem Leben wahrscheinlich auch noch nicht.
Sebastian kommt nun in Kontakt zu Menschen, die sich wie er gegen Vermögensungleichheit engagieren. Man weiß aus der Forschung, ein Hebel dagegen ist Besteuerung. Sebastian ist mittlerweile ein bekanntes Gesicht von Tax Me Now, einer Initiative, bei der sich Reiche für eine höhere Besteuerung von Reichen einsetzen. Und 2024 veröffentlichte er ein Buch, Toxisch Reich, warum extremer Reichtum unsere Demokratie gefährdet. Von seinem Ideal der absoluten finanziellen Freiheit, davon hat er sich inzwischen verabschiedet. Jetzt will er bewusst, dass er für sein Leben arbeiten muss. Diese Notwendigkeit ist für ihn was Positives.
Für meine Arbeit bezahlt zu werden und auch ja, also quasi zeigen zu müssen, dass ich einen Wert stifte und dafür ein Einkommen zu bekommen, das finde ich angenehm und finde ich wünschenswert und gibt mir eher ein Gefühl von Sinn, als wenn mein Geld irgendwo aus der Steckdose kommt.
500.000 Euro hat er für sich behalten. Heute hat er 2 Stellen. Bei dem Printmagazin und dem Fonds, die er beide mitgegründet hat. Im Monat kommt er da so auf 6.000 Euro brutto. Das erzählt er ungefragt. Ihm ist diese Transparenz sehr wichtig geworden.
Mein Glaubenssatz über Geld ist, dass man immer über Geld reden sollte. Und nicht über Geld zu reden, nützt nur denen, die von der Ungleichheit profitieren.
Ja, da sind wir wieder beim Anfang, würde ich sagen. Irgendwer ganz Schlaues hat es am Anfang gesagt.
Okay. Eine Frau Seiler.
Ja, das hilft auf jeden Fall auch, sich bewusst zu werden, was für eigene Wünsche und Sehnsüchte man mit dem Thema Geld verbindet. Sebastian bringt es sehr gut auf den Punkt.
Wenn der größte Wunsch ist, reich zu sein, dann kann man sich sicher sein, dass man nie reich ist, weil es wird nie genug sein. Also reich ist ja nicht festgelegt und wenn man wirklich den Wunsch hat, reich zu sein, dann wird man immer sich nicht reich fühlen, sondern immer weiter sich mit Leuten vergleichen, die noch reicher sind. Deswegen glaube ich, ist das einfach die völlig falsche Motivation. Ich glaube, die richtige ist, sich zu fragen, was brauche ich eigentlich, um mich sicher zu fühlen und um ein gutes Leben führen zu können.
Ich finde, es war wahnsinnig spannend. Ich finde Sebastian wahnsinnig spannend. Ich glaube, es braucht so Geschichten wie seine, damit solche Kampagnen wie zum Beispiel Tax Me Now auch wirklich an Glaubwürdigkeit gewinnen und die Leute auch gerne zuhören und das ernst nehmen.
Absolut. Und dass sie sich selbst hinterfragen. Also Geschichten wie Sebastian, die halten uns halt einen Spiegel vor. Mhm. Und das ist nicht immer angenehm, aber das ist doch das, was das Leben interessant macht. Ja? Mhm. Wenn man über sich selbst in neuem Licht nachdenkt.
Also falls Sebastian hier zugehört hat und er mal wieder eine gute Idee hat, ich wäre offen. Bin bereit.
Aber Sophia, wir brauchen dich bei die Lösung.
Bis dahin.
Bis dahin auch von mir. Danke fürs Zuhören.
Und nicht vergessen, es gibt nicht die Lösung.
Aber jeder Schritt zählt.
Autor der Folge Jasper Riemann. Redaktion der Folge Nicole Ficuccello. Mitarbeiterin der Woche Christiane Gerhäuser-Kramp. Und zum Schluss habe ich noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch. Es gibt so Stories, die einen nicht mehr loslassen. Und genau solche hört ihr jeden Freitag in der neuen Staffel vom Y-Kollektiv-Podcast. Gemeinsam mit Host Annika Prigge erzählen euch die Y-Reporterinnen und Reporter in jeder Folge eine neue spannende Geschichte. Tiefe journalistische Recherchen, aber ganz persönlich und locker im Gespräch erzählt. In der aktuellen Folge geht es um einen Mann mit dem Spitznamen Cowboy, der sich seit 12 Jahren als Tagelöhner durchs Leben schlägt. Tagelöhner arbeiten undokumentiert unter prekärsten Bedingungen mitten in deutschen Großstädten. Und die meisten von uns bekommen davon null mit. Für diese Recherche ist es dem Y-Kollektiv-Reporter gelungen, Tagelöhner kennenzulernen und mehr über ihre Realität zu erfahren. Zwischen Clubkultur und Politik, sozialem Engagement und Drogen, mentaler Gesundheit und Sex. Y-Kollektiv, der Podcast, findet ihr in der ARD Sounds App und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Verlinken wir euch natürlich auch nochmal in den Shownotes.